NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böhnke. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. GDL ruft zum längsten Streik der Bahngeschichte auf. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. SPD in Thüringen stellt die Weichen für Rot-Rot-Grün und dem ersten linken Ministerpräsidenten. Nach der Abstimmung in der Ostukraine verschärft sich der Ton zwischen den Konfliktparteien und Kongresswahlen in den USA. Barack Obama droht eine schwierige Zeit. Zum Abschluss der Sendung blicken wir natürlich auf die Champions League. Für viele Reisende und Pendler ist diese Nachricht wohl eine Katastrophe. 4 Tage lang will die Gewerkschaft der Lokführer den Personenverkehr in Deutschland lahmlegen. Von Donnerstag um 2 Uhr bis Montag früh um 4. Im Güterverkehr soll der Streik bereits morgen um 15 Uhr beginnen. Gestern hatte die GDL die Tarifgespräche mit der Deutschen Bahn platzen lassen. Doch der Konfrontationskurs der Gewerkschaft stößt zunehmend auf Kritik. GDL-Chef Weselski zeigt sich davon aber unbeeindruckt. Arne Meyer.
ICE und IC-Verbindungen, Regionalzüge, S-Bahnen, der Güterverkehr. Vom längsten Streik in der Geschichte des Unternehmens Deutsche Bahn werden erneut alle Bereiche betroffen sein. Mit negativen Folgen für Millionen Reisende in Deutschland, wie der Konzern am frühen Abend feststellte. Den Chef der Gewerkschaft der Lokomotivführer, Klaus Weselski, beeindruckt das nur bedingt.
Wir haben immer die Kunden mit unseren Streiks in der Wirkung als diejenigen, die das aushalten müssen. Ich stelle nur die Frage, und zwar ganz offen und ganz ehrlich, wenn wir sagen, die Kunden sollen nicht beeinträchtigt werden, dann sind wir eigentlich nicht mehr in der Lage zu streiken.
Und trotzdem will sich die Bahn nach eigenen Angaben bemühen, die Auswirkungen für die Kunden bis Montag früh so gering wie möglich zu halten. Die Arbeit an Ersatzfahrplänen laufe. Welche Fernverkehrszüge am Donnerstag, also am ersten Streiktag, tatsächlich unterwegs sind, wird der Konzern im Laufe des Abends mitteilen, zum Beispiel im Internet auf www.bahn.de. Wer ein Ticket für einen Zug gekauft hat, der wegen des Streiks ausfällt oder nur mit großer Verspätung abfährt, der bekommt eine kostenlose Erstattung, verspricht die Bahn, die für die Maßnahme der GDL null Verständnis übrig hat. Dieser Streikaufruf macht nur noch sprachlos und ist reine Schikane, so Bahnpersonalvorstand Ulrich Weber. Auch aus dem Lager der Gewerkschaften kommt Kritik. DGB-Chef Rainer Hoffmann blickt mit zunehmender Sorge auf den Konflikt und seine Folgen.
Wir geben zu, dass die GDL bei den Lokführern die Mehrheitsgewerkschaft ist. In allen anderen Bereichen ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG, die dem Deutschen Gewerkschaftsbund angehört, federführend. Und da sind wir für geordnete Verhältnisse und sollten uns dann auch an einen Tisch setzen, wie das in der Vergangenheit im Übrigen auch mal der Fall war.
Und darum geht es im Kern. Die GDL will in dem seit Wochen laufenden Tarifkonflikt nicht nur ein Verhandlungsergebnis für die etwa 20.000 Lokführer erzielen, sondern auch für andere Bahnberufsgruppen, zum Beispiel für Zugbegleiter und das Personal in den Zugrestaurants. Für die hat aber bisher immer die Gewerkschaft EVG verhandelt. Die Bahn wiederum steht auf dem Standpunkt, über Tarifverträge sprechen wir mit der Gewerkschaft, die in der jeweiligen Berufsgruppe für die Mehrheit verhandelt. Ein entsprechendes Vertragsangebot hatte die Bahn am Wochenende der GDL unterbreitet. Inakzeptabel, so Klaus Weselski heute.
Das, was die Bahn in den Hintergrundgesprächen gegen unseren Willen und gegen unseren Widerstand als das einzig Mögliche beschrieben hat und was jetzt auf dem Tisch liegt als Vertragsentwurf zur Gestaltung der Verhandlungen, ist nichts anderes als Scheinverhandlungen für Zugbegleiter, von anderen Beschäftigtengruppen gar nicht zu reden.
Allerdings stößt der GDL-Chef mit seinem Kurs auch in den eigenen Reihen inzwischen auf immer mehr Kritik. Nach Meinung von Volker Siefke von der Initiative für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der GDL stehen mittlerweile längst nicht mehr alle Gewerkschafter hinter dem Streik. Schon bevor am Nachmittag das ganze Ausmaß klar war, sagte er:
Bei realistischer Einschätzung kann man sagen, ungefähr 20% der Mitglieder stehen voll und ganz hinter dem Streik, die übrigen weniger.
Die Lokführer wollen wieder streiken. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar von Jens Brommann.
Es reicht, möchte man meinen. Aber den Lokführern, Zugbegleitern und Bordgastronomen von der GDL reicht es noch lange nicht. Mit ihrem angekündigten 110 Stunden Dauerstreik wollen sie signalisieren, wer die Macht über Deutschlands Bahngleise und die Züge der Deutschen Bahn hat. Nicht die Bahnmanager, nicht der Staat als Eigentümer, nicht die Bahnkunden und nicht die wesentlich größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Nein, die wahren Herrscher über Deutschlands Zugverkehr sind die 34.000 Mitglieder der Gewerkschaft der Lokomotivführer, die längst nicht alle Lokomotivführer sind, aber die meisten von ihnen. Sie und Ihr Vorsitzender Klaus Weselski fühlen sich offensichtlich zu höherem berufen, zum wahren Verteidiger des deutschen Streikrechts, als einzig aufrechte Arbeitnehmerkämpfer. Das Grundgesetz, stets in der Jackentasche, spielt sich GDL-Chef Weselski als strategischer Gewerkschaftsgeneral auf, der weiß, wie er auf dem Boden des Grundgesetzes das bestehende Streikrecht pervertieren kann. Das Ziel, mit aufsehenerregenden Arbeitskämpfen anderen Gewerkschaften Mitglieder abspenstig zu machen, um sie dann bei sich aufzunehmen. Klar, auch unter Gewerkschaften muss es Wettbewerb und Konkurrenz geben, müssen Arbeitnehmer unter verschiedenen gewerkschaftlichen Typen und Richtungen, die für sie überzeugendsten, auswählen können. Doch wer, wie die GDL, Tarifkonflikte aus organisationspolitischen Gründen bewusst zuspitzt und ausarten lässt, handelt verantwortungslos und kaum im Sinne unserer Grundgesetzmütter und Väter. Die kleinen Gewerkschaften, so sehr sie unsere Demokratie beleben und stärken, müssen sich fragen lassen, ob sie auch bereit sind, selber gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Allen voran die GDL. Wer streiken darf, muss auch verhandeln können und wollen und bereit sein, Kompromisse einzugehen. Das Streikrecht ist unantastbar, aber kein Freibrief. Jede Gewerkschaft soll dort zum Zug kommen, wo sie stark ist und viele Mitglieder hat. Auf diesen fairen Kompromiss haben sich die beiden konkurrierenden Gewerkschaften, die Lokführergewerkschaft GDL und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, 2007 geeinigt. Diesen Kompromiss hat die GDL aufgekündigt und die Bundesregierung zum Handeln gezwungen, ohne dass sie wirklich handeln kann. Der Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Nahles wird verpuffen, weil einem Streikrecht kaum zu drehen ist. So oder so, jetzt müssen Arbeitsgerichte ran und klären, ob diese GDL-Streiks wirklich verhältnismäßig und ob sie politisch motiviert sind. Ein klärendes Rechtswort ist überfällig und ein ehrliches Bekenntnis der 34.000 GDL-Mitglieder auch, ob sie diese ausufernde Streikstrategie wirklich mittragen.
Jens Brommann kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ein Ministerpräsident von der Linkspartei, Bundespräsident Gauck, hat Bauchschmerzen bei dieser Vorstellung 25 Jahre nach dem Fall der Mauer. Die Mitglieder der SPD in Thüringen aber offenbar nicht. Sie konnten in einem Mitgliederentscheid darüber befinden, ob ihre Parteispitze in Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei und den Grünen eintritt. Das Ziel klar vor Augen, statt Juniorpartner der CDU wollen die Sozialdemokraten nun Juniorpartner der Linkspartei werden. Die Basis gab dafür heute grünes Licht. Aus Erfurt, Wolfgang Hinschel.
Knapp 70% der SPD-Mitglieder, die sich an der Abstimmung beteiligten, sprachen sich für Koalitionsverhandlungen mit Linke und Grüne aus. Rund 30% lehnten das ab. Aufgerufen zur Abstimmung waren insgesamt 4.311 Mitglieder. 78% von ihnen gaben ihre Stimme ab. Nach Einschätzung von SPD-Landesparteichef Andreas Bausewein ein deutliches Votum, das aus verschiedenen Gründen so ausgefallen sei. Der eine sei, dass in den vorangegangenen Sondierungsgesprächen mit Linke und Grünen bereits große Übereinstimmungen erzielt wurden, so Bausewein. Zum anderen habe die SPD ihre Lehren aus dem 2009 mit der CDU geschlossenen Regierungsbündnis gezogen.
Natürlich war vielen Mitgliedern auch bewusst, dass wir vieles von dem, was wir jetzt auch mit der Union vereinbart hatten, wieder für den Fall einer Koalition, dass wir das schon mal 2009 vereinbart haben. Es wurde eben nicht umgesetzt, weil die Union nicht zu allen Absprachen stand, die man 2009 getroffen hat. Und mein Eindruck war auch, dass der ruppige Umgang innerhalb dieser Koalition von Seiten einiger Protagonisten der CDU, dass der dazu beigetragen hat, dass die Entscheidung jetzt so eindeutig fiel.
Das neue rot-rot-grüne Koalitionsmodell wäre eine Zäsur in Deutschland. 25 Jahre nach dem Mauerfall würde mit Bodo Ramelow erstmals ein Kandidat der Linken Ministerpräsident in einem Bundesland. Die Koalitionsverhandlungen sollen bereits morgen Mittag aufgenommen werden. Bausewein geht davon aus, dass ein rot-rot-grüner Vertrag zustande kommt, auch wenn das Dreierbündnis im Landtag nur über eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme verfügt.
Wir haben also 46 Abgeordnete in diesem zukünftigen Koalitionsbündnis und 45 gehören nicht dazu. Und es gab viele Landesregierungen, die haben 4-5 Jahre gut regiert mit einer Stimme Mehrheit. Letztendlich ist es eine geheime Abstimmung. Ich erwarte dann auch von jedem Abgeordneten, der gegebenenfalls Bauchschmerzen hat, dass er sich vorher mal dazu äußert und nicht dann meint, er muss in der Wahlkabine dort sein Kreuz als woanders machen.
Für Dissonanzen sorgte zuletzt aber der Streit über den Umgang mit dem SED-Unrecht. Obwohl die Spitze der Thüringer Linken gemeinsam mit SPD und Grünen ein Papier unterschrieb, in dem die DDR als Unrechtsstaat definiert wurde, regte sich in Teilen der Linken Kritik an dieser Erklärung. Zudem sitzen in der Landtagsfraktion der Thüringer Linken zwei Abgeordnete mit Stasi-Vergangenheit. SPD-Chef Bausewein sieht daher noch Gesprächsbedarf.
Wir werden auch sehr darauf drängen, ich denke gemeinsam mit Bündnis 90 Die Grünen, dass es in den nächsten Monaten und Jahren so weitergeschehen.
Manchen SPD-Mitgliedern reicht das nicht. Stefan Sandmann, etwa einer der härtesten Kritiker eines rot-rot-grünen Bündnisses, will weiter einen linken Ministerpräsidenten verhindern.
Ich halte es nach wie vor für falsch, den Herrn Ramelow mit seinen Stasi-Leuten in Regierungsverantwortung zu bringen und hoffe nach wie vor auf die Unabhängigkeit der Abgeordneten, die nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Die können diesen Wahnsinn noch stoppen jetzt.
Falls Thüringen einen linken Ministerpräsidenten bekommt, will Sandmann Konsequenzen ziehen.
An dem Tag, wo Herr Ramelow durch Stimmen der SPD mitgewählt wird, gebe ich mein Parteibuch zurück. Es ist dann SED-Parteibuch und das will ich nicht mehr haben.
SPD-Parteichef Bausewein sagte, er hoffe, dass niemand aus der Partei austrete. In der SPD würden alle Strömungen gebraucht. Anfang Dezember könnte der neue Ministerpräsident vom Landtag gewählt werden.
Die SPD in Thüringen stellt die Weichen für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linkspartei. Der erste linke Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland rückt näher. Und entsprechend lauter wird die Diskussion darüber auch im politischen Berlin. Peter Mücke berichtet.
SPD-Chef Gabriel spricht von einem deutlichen Votum. Die Mitglieder hätten sich mit großer Mehrheit für das Dreierbündnis und gegen eine große Koalition ausgesprochen. Der Grund dafür liege bei der CDU. Wer über Jahre versucht, den Koalitionspartner auszugrenzen, darf sich nicht wundern, wenn die Partei die Fortsetzung der Koalition nicht akzeptiert. 25 Jahre nach dem Mauerfall könnten Parteien nicht mehr vom Demokratieprinzip ausgeschlossen werden, sagte Gabriel. Auf Länderebene sei eine pragmatische Politik mit der Linken möglich. Deren Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Gysi, äußerte sich mit Genugtuung. Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass es bei den SPD-Mitgliedern eine Veränderung gegeben habe. Die Wahl eines linken Ministerpräsidenten sei ein weiterer Sprung in der Entwicklung des Landes. Auch der Grünen-Politiker Ströbele äußerte sich zustimmend, er sei für dieses Experiment. Scharfe Kritik kommt dagegen aus der Union. Politische Instinktlosigkeit wirft etwa Fraktionschef Kauder der SPD vor. Es sei ein bemerkenswerter Vorgang, 25 Jahre nach dem Mauerfall einem Politiker aus der SED-Nachfolgepartei zur Macht zu verhelfen, so Kauder.
Ins Ausland. Nach der kritisierten Abstimmung im Osten der Ukraine hat sich der Ton zwischen den Konfliktparteien wieder verschärft. Präsident Poroschenko berief eine Krisensitzung seiner Sicherheitschefs ein und kündigte an, geplante Autonomierechte für die Region der Separatisten einzukassieren. Diese führten unterdessen ihren Republikchef ins Amt ein. Hermann Krause berichtet.
Zwei Tage nach den Wahlen in den sogenannten Volksrepubliken von Donetsk und Lugansk scheint die Situation in der Ukraine verfahrener denn je. So wurde heute in Donetsk der Sieger der Wahlen vom Sonntag, Alexander Sachatschenko, in sein Amt eingeführt. Das Ganze im Stadttheater von Donetsk. Sachatschenko schwor auf die Bibel. Ich schwöre, die Gesetze der Volksrepublik Donetsk zu beachten und die mir anvertrauten Kompetenzen des Staatsoberhauptes der Volksrepublik gewissenhaft zu erfüllen. Draußen ritten einige Kosaken auf Pferden herum. Sachatschenkos Anhänger standen Spalier. Wir haben die Hoffnung, dass er uns in eine lichte Zukunft führen wird. Dieser Mann hält sein Wort. Er wird dafür kämpfen, dass es hier wirklich eine Republik des Volkes geben wird. Das Ganze nicht zufällig am russischen Nationalfeiertag. Auch Sachatschenko hatte sich für einen Anschluss des Donbass an Russland ausgesprochen. Töne, die in Kiew natürlich auf harsche Ablehnung stießen. So will Präsident Petro Poroschenko den Sonderstatus, den das ukrainische Parlament der Ostukraine noch vor circa 4 Wochen per Gesetz gewährte, wieder aufheben. Poroschenko: Diese Pseudowahlen vom Sonntag verschärfen die Situation im Donbass. Die Vollmachten, die unser Gesetz vorsah, werden wir nur den legitim gewählten Organen gewähren, nicht aber diesen Banditen, die sich selbst zum Zaren krönten. An anderer Stelle hatte Poroschenko von Terroristen gesprochen. Dies zeigt, wie weit die Konfliktparteien auseinanderliegen. Auf die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten antwortete in Donetsk das gerade neu vereidigte Staatsoberhaupt Sachatschenko. Das ist doch alles lächerlich. Zuerst verabschieden sie in Kiew Gesetze über die Selbstverwaltung in Donetsk und Lugansk. Dann vergessen sie, dass es hier Volksrepubliken gibt. Vielleicht haben sie Probleme mit der Geografie. Beobachter rechnen damit, dass das Ganze für den Friedensprozess ein herber Rückschlag ist. Die sogenannten Staatsoberhäupte verlangen Gespräche auf Augenhöhe, dies lehnt Kiew ab, sodass es im Moment keine Grundlage für eine Zusammenarbeit gibt. Jedenfalls ist von Verständigung keine Rede mehr. Dabei steht der Winter vor der Tür, die wichtigsten Fragen bleiben ungeklärt. Werden Renten ausgezahlt? Wer liefert Strom und Gas nach Donetsk oder Lugansk? Wer investiert und wer hilft überhaupt, die zerstörten Städte wieder aufzubauen?
Amerika wählt ein neues Repräsentantenhaus, ein Teil der Senatoren und in 36 Bundesstaaten auch die Gouverneure. Es ist ein Schicksalstag für US-Präsident Obama. Wenn seine Demokraten im Senat die Mehrheit verlieren, droht dem Land der politische Stillstand und aus dem einstigen Hoffnungsträger könnte dann endgültig eine Lame Duck, eine lahme Ente werden.
It is election day, and here we go.
For Republicans, it's all about President Obama.
Wahltag in den USA, endlich, nach monatelangem Wahlkampf. Alle 435 Abgeordnete des Repräsentantenhauses stehen zur Wahl und 36 der 100 Senatoren. Außerdem werden in vielen Staaten Gouverneure gewählt. Und während die Demokraten von Präsident Obama etwas verzagt wirken, sind die Republikaner optimistisch, sehr optimistisch. Mit Romney, der letzte Präsidentschaftskandidat seiner Partei und einer der fleißigsten Wahlkämpfer der Republikaner, sagt:
This really is, I think, really the last chance for the American people to pass judgment on the Obama agenda.
Dies ist ja die letzte Chance für die amerikanische Bevölkerung, Präsident Obama bei Wahlen ein Zeugnis auszustellen. Und die Demokraten werden im Senat verlieren und im Abgeordnetenhaus und bei den Gouverneurswahlen. Sie werden richtig heftig verlieren.
Governorships across the country, they're going to lose big time.
Doch ganz so klar ist das noch nicht. Bei den Gouverneurswahlen spielen oft sehr regionale Themen eine Rolle, Themen, die nichts mit der Politik in Washington zu tun haben. Außerdem haben amerikanische Gouverneure auch deutlich weniger Einfluss auf die bundesweite Politik als zum Beispiel die deutschen Länderministerpräsidenten. Diese Gouverneurswahlen spielen deshalb eine Sonderrolle und müssen bei der Frage, welche Partei nun wirklich vorne liegt, sehr zurückhaltend betrachtet werden. Recht dürfte Mitt Romney allerdings haben, wenn er einen deutlichen Sieg der Republikaner im Abgeordnetenhaus vorhersagt. Alle Umfragen sagen, dass die Republikaner ihre Mehrheit dort halten und ausbauen werden können. Aber spannend wird es im Senat. Dort müssen die Republikaner unterm Strich 6 Sitze dazugewinnen, um eine Mehrheit zu schaffen. Und es gibt zwischen 6 und 10 Staaten, je nachdem, welcher Umfrage man glaubt, in denen die Bewerber zu eng zusammenliegen, als dass man schon jetzt einen klaren Sieger vorhersagen könnte. Hier tun nun die Demokraten alles, um ihre Wähler doch noch zu motivieren.
The president staying very much behind closed doors today. No public events on his schedule, but he has been doing something behind the scenes, as you mentioned.
Der Präsident wird heute nicht öffentlich auftreten, aber hinter den Kulissen ist er aktiv. Er hat eine Radiowerbung für Senatorin Kay Hagan in North Carolina aufgenommen, mit der er vor allem Afroamerikaner zur Wahl motivieren will.
So stand with me, President Obama, and take responsibility in moving North Carolina forward.
Berichtet CNN. Denn das ist die letzte Hoffnung der Demokraten, dass ihre sogenannte Ground Operation, ihr Wahlkampf vor Ort, wieder einmal deutlich besser ist als der der Republikaner, wie es bei den letzten Wahlen immer wieder der Fall war. Mit dieser Ground Operation, so die Hoffnung, könnte es gelingen, auch jetzt noch die eigenen Wähler zu den Urnen zu bringen, in letzter Minute quasi. Das Problem ist nur, Barack Obama, der vor 2 Jahren und vor allem vor 6 Jahren bei seiner ersten Wahl seine Anhänger begeistern konnte, hat diesmal mit fürchterlich schlechten Beliebtheitswerten zu kämpfen. Und deshalb deuten alle Umfragen darauf hin, dass der Senat für die Demokraten verloren gehen wird.
Rolf Böhmann berichtete aus Washington. Scharfe Töne heute beim Arbeitgebertag in Berlin. Arbeitgeberpräsident Kramer forderte von der Bundesregierung, sämtliche Reformpläne zu streichen, die die Wirtschaft belasten könnten. Es müsse ein Belastungsmoratorium her, so seine Forderung. Dieses hatten aber weder Bundeskanzlerin Merkel noch Bundeswirtschaftsminister Gabriel im Gepäck. Etwas zu lachen gab es trotzdem.
In Deutschland ist der Steuerspartrieb ausgeprägter als der Sexualtrieb.
Mit dieser Äußerung brachte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, den Deutschen Arbeitgebertag zum Lachen. Ansonsten ging es eher ernst zu. Denn die Wirtschaft klagt über die Politik der Großen Koalition. Ingo Kramer, der Chef der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände:
Viel zu hohe Energiekosten. wieder zunehmende Regulierung und Gängelung und viel zu hohe langfristige Belastungen unserer Sozialsysteme.
Und er stellte sogleich eine Forderung auf.
Wenn wir Wachstum der Wirtschaft wieder stärken wollen, dann brauchen wir Sicherheit, vorrangig Sicherheit für den Rest der Legislaturperiode. Wir brauchen ein Belastungsmoratorium.
Die Bundesregierung soll also keine Vorhaben mehr umsetzen, die die Wirtschaft belasten könnten. Bundeskanzlerin Angela Merkel will diese Forderung nicht vollständig erfüllen. Ihre Regierung will trotz der ablehnenden Haltung der Arbeitgeber Änderungen bei der Teilzeitarbeit und bei Werkverträgen.
Die Zeitarbeit hat sich bewährt. Sie ist allerdings zum Teil auch sehr extensiv ausgenutzt worden. Das heißt, wir werden hier gewisse Beschränkungen rechtlich einführen. Und das Instrument der Werkverträge wird auch seine wichtige Rolle weiter spielen. Auch das ist unsere Entscheidung. Allerdings soll es hier auch einige Präzisierungen geben.
Und, so kündigte die Kanzlerin an, es werde auch einen Gesetzentwurf für eine bessere Repräsentierung weiblicher Führungskräfte in Aufsichtsräten geben.
Hier sind Sie vielleicht nicht so begeistert, aber ich muss Ihnen sagen, langfristig ist es richtig für die deutsche Wirtschaft. Wir haben Jahre, Jahrzehnte von Selbstverpflichtungen gehabt. Es ist bedächtig vorangegangen.
Sie werden das am Schluss noch als große Bereicherung empfinden, sagte Merkel und erhielt dafür Beifall. Die Kanzlerin hatte aber auch gute Nachrichten für die Unternehmer und Manager im Saal.
Ich persönlich will dann hier auch noch sagen, dass ich von einer Anti-Stress-Verordnung sehr skeptisch bis ablehnend gegenüberstehe. Nicht alles, was als Problem auftaucht, muss in Gesetzesform gegossen werden.
Merkel wandte sich auch gegen eine Teilrente bereits ab 60 Jahren. Und sie will eine Senkung der Rentenbeiträge prüfen. Ferner sagte sie zu, dass sich die Große Koalition um mehr Investitionen bemühen werde. Die sollen aber nicht durch neue Schulden finanziert werden. Die zu geringen Investitionen in Deutschland beschäftigten auch Wirtschaftsminister Gabriel in seiner Rede.
Wir haben 5 Billionen Euro privates Vermögen in Deutschland. Aber wir sind nicht in der Lage, öffentliche Infrastruktur voranzubringen und wir haben zu wenig Investitionen in den Unternehmen selbst.
Es müsse in Deutschland auch mehr Investitionen in neue Ideen geben, forderte Gabriel. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit sei gefährdet, wenn nicht mehr investiert werde. Nachdrücklich setzte sich der SPD-Vorsitzende für einen Abschluss des transatlantischen Handelsabkommens TTIP ein.
Wir dürfen doch nicht das Thema so kaputtreden, dass am Ende die beiden größten Volkswirtschaften der Erde, die USA und Europa, nicht in der Lage sind, gemeinschaftlich Standards für den Welthandel zu entwickeln.
Diese Ansicht teilten die versammelten Arbeitgeber.
Thorsten Huhn berichtete. Weiteres Thema beim Arbeitgebertag in Berlin, der Netzausbau. Trotz der Proteste in Bayern soll es bei den geplanten 3 großen Trassen in den Süden bleiben. Das geht aus den jüngsten Plänen der Netzbetreiber hervor, die heute vorgelegt wurden. Allerdings sind insgesamt 7 größere Korrekturen geplant. So soll die von CSU-Chef Seehofer scharf kritisierte Ost-Süd-Trasse zum Beispiel um rund 100 Kilometer Richtung Norden verlängert werden. Zu den Reaktionen Charlie Grüneberg.
CSU-Chef Seehofer sieht auch die neuen Planungen der Netzbetreiber skeptisch. Auf dem Arbeitgebertag in Berlin warnte der bayerische Ministerpräsident vor den enormen Kosten, wenn die Stromtrassen gegen den Willen der Bevölkerung gebaut würden. Sollte es beispielsweise zu einer umfassenden Erdverkabelung kommen, drohten, so Seehofer, Gesamtkosten von weit über 20 Milliarden Euro. Er will sich deshalb nicht unter Druck setzen lassen.
Das ändert jetzt überhaupt nichts an unserem Verfahren, das wir vereinbart haben in der Bayerischen Staatsregierung, aber auch mit dem Energieminister Gabriel, nämlich jetzt in den nächsten Monaten den Energiedialog zu führen. Und wo in Bayern welche Stromtrasse einmal verlaufen wird und ins Verfahren geht, das entscheidet immer noch die Bayerische Staatsregierung und nicht der Netzbetreiber.
Wirtschaftsminister Gabriel beklagte derweil die, wie er es nannte, irren Zustände bei der Energiewende. Weil der im Norden im Überfluss produzierte Windstrom nicht in den Süden komme, müsse dort Strom aus veralteten Ölkraftwerken in Österreich zugekauft werden. Das, so Gabriel, sei eine Karnevalsveranstaltung.
Das Jahr 2014, es könnte sich zu einem Rekordspendenjahr entwickeln. Schon in den ersten 8 Monaten haben die Deutschen nach Angaben des Deutschen Spendenrates rund 2,7 Milliarden Euro unter anderem an Kulturträger, Kirchen, Sportvereine, Umweltschutz und Hilfsorganisationen gestiftet. Das waren 4,6% mehr als im gleichen Zeitraum 2013. Marc Frangipane mit den Einzelheiten.
Die Ice Bucket Challenge, eine Spendenaktion, bei der sich Menschen einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf geschüttet und anschließend Geld für die Bekämpfung der Nervenkrankheit ALS gespendet haben. So eine Aktion könnte nach Einschätzung der Geschäftsführerin des Deutschen Spendenrates, Daniela Felser, dafür gesorgt haben, dass die Deutschen in den ersten 8 Monaten dieses Jahres insgesamt mehr Geld gespendet haben als im Vorjahreszeitraum.
Dementsprechend werden sich verschiedene Menschen zu verschiedenen Dingen auch motiviert haben. Das zeigt sich natürlich auch jetzt gerade bei unseren Erhebungen bei den 40 bis 59-Jährigen, die sich ja gerade über Freunde und Bekannte, also auch über die Medien haben, besonders motiviert gefühlt haben, da zu spenden. Und da gehen wir davon aus, dass es sein kann, dass auch zum Beispiel so eine Initiative wie die Ice Bucket Challenge dazu beigetragen hat, zu spenden.
Es sind die 40- bis 59-Jährigen, die demzufolge deutlich mehr spenden. Während kirchliche Projekte an Bedeutung verlieren, werde immer mehr Geld für den Bereich Krankheit gespendet. Den Anstoß dafür würden häufig Bekannte und Freunde geben. Persönlich adressierte Briefe mit Aufrufen bewirken dagegen laut Spendenrat immer weniger. Aber auch die Berichterstattung in den Medien über Katastrophen spiele bei der Motivation, überhaupt zu spenden, eine wichtige Rolle. Dies habe sich bei der Ebola-Epidemie gezeigt, so Bernd Pastors vom Deutschen Medikamentenhilfswerk.
Die Ebola-Epidemie ist natürlich mittlerweile sehr stark in den Medien vertreten. Es hat ein wenig gedauert, bis die Spendenbereitschaft für Ebola auch angesprungen ist. Wir hoffen jetzt sehr, dass wir das Thema Ebola und vor allen Dingen die Notwendigkeit für Ebola auch zu spenden jetzt auch in die Vorweihnachtszeit hineintragen können, denn weiter ist hier dringend Hilfe notwendig.
Beim Spendenverhalten der Deutschen ist darüber hinaus eins auffällig. Insgesamt haben in den ersten 8 Monaten dieses Jahres weniger Menschen gespendet, und zwar rund 2 Millionen. Dass die Spendeneinnahmen trotzdem gestiegen sind, liegt laut Spendenrat daran, dass die Deutschen mehr Geld gespendet haben, und zwar im Durchschnitt 34 Euro. Das sind 4 Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei der Motivation, überhaupt Geld für bestimmte Sachen zur Verfügung zu stellen, werde eins immer wichtiger: Transparenz. Um erfolgreich Spenden zu sammeln, müsse mittlerweile jede Organisation 2 Fragen beantworten. Bernd Pastors vom Deutschen Medikamentenhilfswerk.
Erste Frage: kommt die Hilfe an? Und die zweite Frage: wie viel bleibt in der Verwaltung hängen? Wenn man also dokumentieren kann, wie die Hilfe bei den betroffenen Menschen vor Ort ankommt, wenn man das transparent gestalten kann, wenn man auch sagen kann, auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Werbung, um für Spenden zu werben. Es darf nicht nur zu viel sein. Also die Menschen wollen helfen. Man erkennt auch an, dass man Verwaltungskosten oder Werbekosten braucht. Es darf aber nicht zu hoch sein.
Genauso wichtig sei ein kurzes Feedback an die Spender. Was ist mit dem Geld passiert? Wem konnte wie geholfen werden? Auch diese Kommunikation habe an Bedeutung gewonnen, so der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Spendenrates, Wolfgang Stückemann.
Ich glaube, man tut jedem Spender was Gutes, wenn man ihm berichtet, was man mit seinem Geld gemacht hat. Es ist nicht das Geld der Einrichtung, es ist das Geld des Spenders.
Der Deutsche Spendenrat, der 65 gemeinnützige Organisationen vertritt, rechnet in diesem Jahr mit einem neuen Spendenrekord.
Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Champions League will Bayer Leverkusen heute den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen. Der Bundesligist muss auswärts beim russischen Vizemeister St. Petersburg ran. Die erste Halbzeit ist schon gespielt. Es steht noch 0:0. Aus Russland berichtet Burkhard Hupe.
Es ist kein hochklassiges Fußballspiel bislang zwischen St. Petersburg und Bayer 04. Leverkusen 0:0, fast schon ein zwangsläufiger Spielstand, wenngleich man sagen muss, ein bisschen Schmeichler für Leverkusen, denn die Gastgeber hatten vor allen Dingen durch Kerschakow 2 exzellente Gelegenheiten in Führung zu gehen. Zudem klatschte ein Freistoß von Hulk mehr oder minder zufällig aus 35 Metern an den Leverkusener Innenpfosten. Die Leverkusener verlieren zu viele Zweikämpfe im offensiven Mittelfeld. Das Konterspiel der Gastgeber ist gefährlich. Da muss Leverkusen wach und präziser spielen in der zweiten Halbzeit. Sonst geht die Kiste schief. In St. Petersburg zur Pause steht es aber 0:0.
Als zweiter deutscher Klub ist Borussia Dortmund heute Abend in der Champions League gefordert. Es geht zu Hause gegen Galatasaray Istanbul. Während der BVB in der Bundesliga in der Krise steckt, läuft es international bestens. Fabian Wittke.
Ein Kontrast wie schwarz und weiß, wie gut und böse. In der Liga steht Borussia Dortmund nach dem schlechtesten Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte auf einem Abstiegsplatz. In der Champions League könnte es kaum besser laufen. Nach 3 Siegen in 3 Partien winkt heute im Heimspiel gegen den türkischen Vertreter Galatasaray Istanbul sogar der vorzeitige Achtelfinaleinzug. Trainer Jürgen Klopp baut dabei auf die Grundtugenden.
Wir müssen gemeinsam verteidigen und gemeinsam angreifen. Das ist relativ einfach gesagt. Uns aber nicht in jedem Spiel gelungen.
Und wohl auch wieder auf Stürmer Ciro Immobile, der in der Königsklasse bereits 2-mal traf. BVB-Profi Sebastian Kehl möchte die Champions League nutzen, um Selbstvertrauen zu sammeln.
In guten Zeiten ärgert man sich manchmal, dass man Erfolge nicht wirklich auskosten kann, weil es Spiel für Spiel geht.
Aber in schlechten Zeiten ist es ganz gut, weil man die Möglichkeit hat, wieder für ein positiveres Gefühl zu sorgen.
Zum Beispiel heute Abend mit dem Einzug ins Achtelfinale.
Anstoß zum Spiel Dortmund gegen Istanbul ist dann um 20.45 Uhr. Soweit das Echo des Tages für den heutigen Dienstag. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Stefan Böhnke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.